Wir hatten in den letzten Tagen von Donnerstagabend bis Freitagmittag unsere Gebets- und Fastenzeit als Mitarbeiter in JDB Citykirche Darmstadt und Michelstadt. Wir waren also diese Zeit hier zusammen vor Gott, aber auch miteinander. Dieses Mal war stark auch geprägt von dem Miteinandersein, auch manches Gespräch, und es war sehr eine gute Zeit, und die wir jedes Jahr am Anfang, die erste Woche im Januar eines jeden Jahres einplanen und auch dann miteinander durchgehen. Und dem schließt sich ja dann immer dieses 21-Tage-Gebet an, seit vielen, vielen Jahren. Und das Buch, das wir dieses Jahr lesen in den Gebetshäusern, ist von Derek Prince, und das heißt: In Gottes Gegenwart eintreten. Sagte erst, es sind wohl nur noch zwei Bücher jetzt da. Wir hatten ja eine große Vorbestellung, und somit ist eine ziemliche Abdeckung geschehen. Solltest du das Buch wünschen und es ist nicht mehr in unserer Bücherstube, dann sag da einfach Bescheid. Innerhalb einer Woche ist das da und du kannst es dann nächsten Sonntag mitnehmen. In Gottes Gegenwart eintreten. Und wir haben letzten Sonntag über die Jahreslosung gesprochen, die Jahreslosung der Christenheit, der christlichen Welt. Und die Jahreslosung war, das kannst du drauflassen. Achso, okay, danke schön. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und das solltet ihr, wolltet ihr, wünschtet ihr, bis heute auswendig lernen zu dürfen. Habt es gelernt? Wer kann es schon auswendig? Sind da? Okay, die anderen, ihr habt nicht gelernt. Zwei, die es auswendig sagen wollen, gerade. Marita, komm.
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinden das Böse mit Gutem.
Wer war da noch? Wer hat es noch? Du? Das ist wahr. Jetzt kann man, aber Marita hat runtergeschaut. Machst es mal weg. Okay. Da kann man natürlich. Okay. Wer hat es noch gelernt? Aha, ja. Ja, wer war noch? Du, ja. Amen. War noch wer? Okay. Genau. Und die anderen, die ihr nicht gelernt habt, ihr lernt zur Belohnung nächstes Jahr, bis nächsten Sonntag noch Vers 20 dazu. Also Römer 12, 20 und 21. Also den 20 noch dazu. Und wenn du es dann vergessen solltest, dann bis dem darauffolgenden Sonntag Römer Kapitel, das ganze Kapitel. Dann kriegst du, wir werden, wenn du dann drin bist, die Tür abschließen, ein DIN A4 Blatt, und dann schreibst du es alles auf. Die Bibeln werden vorher eingesammelt, ist eine gute Idee, ne? Nee, machen wir nicht. Also die im Internet sind, vielleicht schneidet das ja auch wieder raus, aber das macht ja nichts. Die denken ja hier, wir sperren die Leute ein. Wir sperren nur solche ein, die im Internet zuhören und dann an einem gewissen Tag auftauchen. Die lassen wir nicht mehr raus, ne? Auch nicht, nein. Also schneidest du alles raus, ne, Micha? Also du, okay. Gut. Naja. Das ist also die Jahreslosung der Christenheit gewesen. Wir haben als Mitarbeiter auch gesagt, wir wollen dieses Jahr eine Losung haben, die für unsere Gemeinde der Bibelleitvers ist, der Bibelleitvers für dieses Jahr. Und es ist schon interessant, so eine Jahreslosung auszusuchen, wenn so eine ganze Truppe Leute da zusammen ist. Und ja, wir hätten, wenn wir es so anschauen, hätten wir 24 Jahreslosungen dieses Jahr bekommen. So viele kamen dann schließlich zusammen. Aber es war dann eine Tendenz von 8 Versen, die in die gleiche Richtung gingen. Und so haben wir uns dann gemeinsam entschlossen, diesen Vers aus Psalm 27, Vers 4 zu nehmen. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn Und in unserer Übersetzung steht, und um nachzudenken in seinem Tempel. Eine andere Übersetzung sagt noch, um Freude zu haben an seinem Tempel. Das konkordante Neue Testament, das dem Grundtext näher liegt, sagt, und um ihn aufzusuchen in seinem Tempel. Eins habe ich erbeten, vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn. Eine Übersetzung sagt, die Lieblichkeit des Herrn. Und um ihn aufzusuchen in seinem Tempel. Ich will den Herrn aufsuchen, ich will mit ihm sein, ich will mit ihm Zeit verbringen, ich will in seiner Gegenwart sein. In seiner Gegenwart, ich lese euch mal so zwei Verse, kannst du aufschlagen, musst du nicht aufschlagen. Psalm 96, Vers 6 sagt, Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht, Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht, Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Und Psalm 77, 14 sagt, Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Als ich das las, habe ich gedacht, liegt da der Grund, warum manche irgendwie Gott verpassen, weil sie am falschen Platz sind und nicht im Weg? Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Wer ist ein so großer Gott wie unser Gott? Der David, der ist begeistert. Wer ist so ein großer Gott? Wie kommt er dazu? Und wir werden uns das heute Abend ein bisschen mit anschauen, weil wir kommen als Menschen ja immer wieder in Situationen, befinden uns in Situationen, wo Druck an uns herankommt, wo vielleicht Mühsal an uns herankommt, wo wir angefochten sind und wir natürlich alles theologisch schön sauber im Kopf haben, dass wir alle angefochten werden, aber dass wir uns nicht überwinden lassen sollen, aber irgendwie lassen wir uns dann manchmal doch überwinden oder irgendwie verpassen wir es, so mit Gott zusammen zu sein, wie wir es uns vielleicht wünschen oder es sein könnte. Und dann fangen wir an, uns zu ärgern, missmutig zu werden. Wir schauen drum herum und sagen, dem geht's gut, warum geht's mir schlecht? Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann sehen wir in einem Psalm den Asaph, der lebte in diesem Problem. Er sagte, ich werde angefochten, ich habe Bedrängnis und dann schaue ich mir die Gottlosen an. Die leben sorglos in den Tag, verdienen noch eine Menge Kohle, das sagt er alles in diesem Psalm. Das ist Psalm 73, du kannst ihn aufschlagen, wir lesen gleich noch eine Passage daraus. Und er sagt, und ich bin gläubig und mir geht's schlecht, was habe ich eigentlich davon? Psalm 73, ab Vers 12 bis 17. Er sagt, siehe, das sind Gottlose und immer sorglos und erwerben sie sich so ein Vermögen während ihrem Lebensstil der Gottlosigkeit. Für wahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Ich bin ja wohl blöd, dass ich mein Leben sauber halte. Ich muss sie ja wirklich nicht mehr alle haben. Ich könnte doch leben wie die anderen auch. Scharfe Häusle bauen, Kohle scheffeln und den lieben Gott einen guten Mann sein. Vielleicht auf Kosten anderer gehen. Warum sollte ich das tun? Du siehst, man kann so richtig ins Nörgeln, ins Meckern, ins Schimpfen kommen darüber, dass man seinem Glauben folgt oder dem Glauben seiner Eltern oder wie auch immer. Aber er sagt, für wahr, ich habe meine Hände in Unschuld gehalten, Vers 14. Doch ich werde geplagt den ganzen Tag. Meine Züchtigung, also meine Erziehung ist jeden Morgen da. Immer wieder geht es um Erziehung, auch in die Wege Gottes zu gehen. Also eigentlich geht es mir schlecht. Wenn ich gesagt hätte, da hat er ja irgendwie noch einen Stopp in seinem Leben gekriegt. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, also wie die anderen. Siehe, so hätte ich treulos gehandelt an dem Geschlecht deiner Söhne. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Und es war eine Mühe in meinen Augen, sagt er. Kennst du das? Warum geht's mir so? Und dann drehst du und dann dreht es und dann dreht es. Warum? Wieso? Was habe ich nur falsch gemacht? Ich wollte auch nur das Beste und mir geht es schlecht und dem geht es gut. Der eine erzählt von Wundern, ich erlebe nur mal blaue Wunder. Und man grübelt und grübelt und grübelt und grübelt. Er sagt, ich habe gedacht, ich muss drüber nachdenken. Er sagt, dann wird es noch schwieriger. Dann wird es eine richtige Mühsal. Da waren die Probleme noch größer. So ganz klar, guck mal deine Probleme an. Das ist dann wie ein Bewässerungssystem. Du bringst sie richtig erstmal zum Wachsen, sie werden schön groß. Eine Mühsal war es in meinen Augen. Und dann sagt dieser Asaf etwas, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Und dann sah ich ihr Ende. Da sah ich mein Ende. Bis ich ins Heiligtum Gottes ging, dann sah ich ihr Ende. Auf schlüpfrigen Wegen sind sie. Sie haben kein Fundament in ihrem Leben. Sie haben nichts Dauerhaftes in ihrem Leben. Es sind Wege, auf denen man stolpert, auf denen man fällt, auf denen man ausrutscht. Eigentlich Wege ohne Zukunftsperspektive. Und weißt du, das ist das Problem, das wir oft als Gläubige haben. Wir betrachten die Umstände, die Situation und wir sind unzufrieden. Und wir fangen dann vielleicht an zu meckern und zu schimpfen. Und, aber in Wirklichkeit hilft das nicht. Zeig mir den Christen, der durch intensives Schimpfen und Meckern ein Glaubensheld geworden ist. Also wir wissen, das funktioniert nicht. Aber hier, er sagt, bis ich ins Heiligtum reinging, bis ich ins Heiligtum, dann sah ich das Ende an. Schlüpfrige Wege. Und ich möchte dich einladen für dieses Jahr, egal wo du heute Abend stehst, das zu tun, was Asaf tat. Mal wieder Gott aufzusuchen. Und das ist ja unser Leitspruch, Bibelleitvers für dieses Jahr der Gemeinde. Die Freundlichkeit des Herrn will ich anschauen, bei allen widrigen Umständen, und ihn will ich aufsuchen. Wenn die Schwierigkeiten kommen, wenn Druck in mein Leben kommt, wenn Unmöglichkeiten da sind, wenn ich nicht mehr den Durchblick habe, wenn all das mir fehlt, dann will ich meinen Gott aufsuchen. Und dann will ich ihn mal angucken. Und in seiner Gegenwart werde ich wieder einen klaren Blick bekommen. Ich habe heute den IDEA-Newsletter bekommen. Das ist so ein Newsletter, der kommt jeden Tag. Und da war ein Artikel heute mit drin. Warum wenden sich Christen vom Glauben ab? Antworten auf diese Fragen hat der US-amerikanische Publizist Joel Dick vom Verlag Christianity Today in Interviews mit rund 100 Betroffenen gesucht. Er sagt, schreibt, sie sind christlich aufgewachsen, haben aber als junge Erwachsene ihrem Glauben den Rücken gekehrt. In seinem Buch Generation X-Christian, Generation X-Christen, unterscheidet Dick mehrere Kategorien. Da ist die eine, sie gehören zu den Menschen, die in jungen Jahren schmerzhafte Erfahrungen in Familie oder Gemeinde gemacht haben. Zum Beispiel fühlten sie sich geistlichem Missbrauch oder übergroßem Druck ausgesetzt. Wobei ich mal auch gleich dazu anmerken möchte, auch in unserem Land haben wir eine Tendenz, man schreit, da ist jemand, der lebt einen total gottlosen Lebensstil und der verantwortliche Leiter oder ein Mitbruder oder Mitschwester sagt, du kannst nicht, solltest nicht so gottlos leben, bitte ändere dein Leben. Dann fangen wir in Deutschland an, schon an zu schreien, Missbrauch, Missbrauch, Missbrauch. Also das ist kein Missbrauch, da ist die letzte Kategorie dann eher mit drin. Und er sagt, die Folgen, also der geistliche Missbrauch über großen Druck, was es natürlich alles auch gibt. Aber das muss man eigentlich auch richtig untersuchen und nicht überall, wo irgendjemand jetzt sich missverstanden fühlt, das Wort Missbrauch schreien. Die Folgen könnten einen Menschen ein Leben lang verfolgen, so der Autor. Meist scheuten sich die Betroffenen, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Eine weitere Gruppe bezeichnet er als Neuheiden. Also die mal im Christentum irgendwie waren, natürlich auch Namenschristentum sicherlich. Sie hätten sich einer nichtchristlichen Religion zugewandt. Auf viele US-Amerikaner wirke der Wicca-Kult attraktiv, der auch als Religion der Hexen bezeichnet wird. Wicca sei die schnellst wachsende Religion in den Vereinigten Staaten. Als Herumtreiber bezeichnet Dück Ex-Christen, deren Glaubensleben niemals sehr tief verwurzelt sei und die sich allmählich davon gelöst haben. Und das ist so, auch das haben wir natürlich auch in Deutschland viel, diese Kategorie Herumtreiber. Ich will mich nirgends eingliedern, ich will nirgendwo mit Verantwortung übernehmen, ich will das Gute genießen, ich will von dem gedeckten Tisch Gottes nehmen, aber selber ihn mal decken und selber Verpflichtung und Verantwortung eingehen, das wollen wir nicht. Das haben wir in Deutschland ganz stark. Ihr Glaube ist niemals tief gewesen und sie haben sich so allmählich davon gelöst. Schließlich gäbe es auch noch die Rebellen, die sich gegen den Glauben ihrer Kindheit auflehnen. Man dürfe nicht glauben, dass Ex-Christen jeder Couleur allein den Weg zu Jesus zurückfänden, so der Autor. Gemeinden müssten viel tun, um verlorene Schafe zurückzugewinnen. Und ich denke, dass wir das auch immer wieder tun und auch für sie beten. Und wir sollten das tun. Wir haben auch zeitweise hier bei uns in der Gemeinde einfach auch Gebetszeiten gehabt, in denen wir speziell gebetet haben für all die Menschen, die irgendwo in dieser Stadt ihre Gemeinde verlassen haben oder in unserem Land ihre Gemeinde verlassen haben. Und wir haben dann auch bei solchen Gebetszeiten festgestellt, dass in der nächsten Zeit auf einmal Menschen zurückkehrten in ihre Gemeinden. Also generell, ich meine auch Allianzgemeinden oder auch die Gemeinden in Deutschland. Leute kehrten zurück und ich habe dann einfach auch mal so ein bisschen nachgeschaut an anderen Plätzen und die damals zurückkamen, nachdem intensiv für sie gebetet wurde. Wo sind sie heute? Ja, ich kriege dann so Meldungen und so, sagen, ja, leider nicht fest eingebunden. Eine erste Zeit, so, ach ja, schön und wieder mit Jesus und es ist alles gut. Aber wie sagte mir neulich ein Leiter, sagte, weißt du, da kommt dann jemand 2-3 Mal im Jahr in Gottesdienst. Aber er erklärte gerade, ihr müsst wissen, ich stehe voll hinter euch, ich bin für euch da, auf mich könnt ihr immer zählen. Ich frage mich, wie das bei 2-3 Mal gehen soll. Ja? Also wir sehen hier, eigentlich kann man das Ganze überschreiben, es fehlt diese Beziehung mit Gott. Es fehlt diese Beziehung mit Gott. Man sieht so auf die Umstände, auf das Drumherum. Und ich möchte dich einladen, auch der du im Internet hörst, diese Predigt hörst. Und du hast viele meiner Predigten gehört. Und ich weiß, manche von euch sind dort im Internet und ihr besucht keine Gemeinde, weil ihr vielleicht enttäuscht seid. Vielleicht auch von euch selbst enttäuscht seid. Aber ich möchte dir trotzdem sagen, beginne am Anfang dieses Jahres ganz neu, dich aufzumachen, Gott aufzusuchen, mit Gott zu reden, mit Gott zu sprechen, mit deinem himmlischen Vater zu reden. Und da wirst du seine Perspektive gewinnen und schließe dich auch wieder einer Gemeinde an. Dieser Asaf sagt, bis ich ins Heiligtum hineinging und dann hatte ich wieder den Durchblick. Und wir müssen doch uns alle anschauen. Ich muss mich anschauen. Wir können manches Mal so beschäftigt sein, dass wir nur noch Arbeit sehen, nur noch Dienst sehen, Dinge um uns herum sehen. Und auf einmal scheint das, was vorher so leicht war in unserem Dienst, in unserer Arbeit, was vorher so leicht war oder leicht schien, auf einmal scheint das so ungeheuer schwer zu sein. Für mich ist sowas immer ein Signal, zurückzugehen oder einfach mal Gott aufzusuchen. Weil in der Schrift steht, Gott legt mir keine Bürden auf. Er legt mir keine Bürden auf. Also zurückzugehen zu Gott. Und wir sind alle schnell beschäftigt. Auch ich bin ein Mensch, also weißt du, wenn du aufstehst, du machst deinen Computer an und dann weißt du schon, da ist die ganze Liste von E-Mails, die da warten. Und du gehst und schaust rein und dann fängst schon an zu antworten. Also ich schmeiß den morgens schon an, dann will ich dann, wenn ich dann hingehe, dann will ich, dass er an ist. Also dann muss ich schaffen können. Marita, die wird niemals den Knopf zuerst drücken für am Computer, sondern sie wird zuerst Bibelverse lesen. Ich drücke den Computerknopf. Die Gefahr ist natürlich, und dann natürlich, dass du mit Gott zusammen bist. Aber die Gefahr ist, wenn du es mal anmachst, dann fängst du auch schon an zu lesen. Und dann sagst du, ach, das kann ich auch gleich beantworten. Und dann fängst du auch gleich an zu beantworten. Und schon bist du in einem Trott, in einer Beschäftigung. Und wenn du nicht aufpasst, dann nimmt dich das mit. Und da habe ich mir einfach vor langer Zeit einfach mal so selber eine E-Mail geschickt. Ich war irgendwo unterwegs und habe gesagt, Mensch, während ich da so sitze und eine Predigt höre, da habe ich gedacht, Herbert, du bist im Moment sehr arg beschäftigt. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir sofort eine E-Mail nach Hause geschickt, die natürlich auf meinem Laptop auch gleich erschien. Aber ich habe mir eine E-Mail geschickt, Herbert, suche den Herrn. Herbert, suche den Herrn. Das habe ich drauf gelassen. Das ist in meinem Kalender und das erscheint jetzt jeden Tag. Wenn mein Computer angeht, sagt mein Computer, Herbert, suche den Herrn. Suche den Herrn. Und schaffe dir einfach einen Weg, eine Lösung für dich, wo du sagst, Mensch, da nehme ich mir Zeit. Jemand schrieb mir vor kurzem, sagt, ich bin an einem sozialen Dienst und ich bin so eingespannt, Ich muss regelrecht darum kämpfen, eine Zeit mit Gott zu finden. Ich muss kämpfen, um mir einen Platz einzuräumen. Aber ich bin in diesem sozialen Werk so eingespannt, wenn ich nicht hergehe und sage, ich werde mir diesen Raum schaffen, dann wird der Tag, ohne dass ich mit Gott zusammen gewesen bin, wird dieser Tag vergehen. Also unsere Herausforderungen sind vielfältig. Und wir können uns sehr schnell in so einem Sog auch von Beschäftigung und Geschäftigkeit mitnehmen. Und ich möchte dich, mich, uns ermutigen, dass wir dieses Jahr eine Priorität mal setzen und dass wir sagen, wir wollen es nicht verpassen, in das Heiligtum zu gehen, in Gottes Gegenwart zu gehen, Gott aufzusuchen, mit ihm Beziehung zu haben, Gemeinschaft zu haben. Denn wir sind geschaffen zur Gemeinschaft mit ihm. Er ist unser Vater, der sich nach uns sehnt. Er sagt, ich habe es so gerne, wenn meine Söhne und meine Töchter mit mir sind, wenn sie um mich sind, wenn sie mit mir reden und ich mit ihnen reden kann. Der Herr sagt, er wünscht sich einen vertrauten Umgang mit uns. Und wenn wir anschauen, dieser Asaf, der hat eine gute Entscheidung getroffen. Dann will ich nochmal zwei Bereiche hervorheben oder zwar einen anderen Mann Gottes aus der Bibel, wie er mit Dingen umging. Wir haben zum Beispiel diesen David. Und ich sagte es schon mal in einer anderen Predigt, dieser David hatte manche Kämpfe und manche Schwierigkeiten, manche Probleme. Natürlich hat er sich einmal selber in große Schwierigkeiten gebracht bei seinem Ehebruch, der dann schließlich sogar zu einem Mord führte. Und er war unausstehlich. Er schreibt in seinen Psalmen, meine Familienmitglieder, sie konnten mich nicht mehr ertragen. Ich war ein Ekel und ich war ein Gestank im Haus. Und er sagt, meine Freunde mieten mich. Man wollte mit mir nichts mehr zu tun haben. Und dann, wir wissen, als er Buße tut, als er umkehrt zu Gott, als er seine Schuld bekennt. Und da erfährt er Wiederherstellung. Und dann wird auch diese Beziehung zu Gott ist wieder da. Und es ist alles wieder frisch. Auf einmal kann seine Familie wieder mit ihm umgehen. Auf einmal kommen seine Freunde zurück und sagen, Mensch, der ist ja wieder echt erträglich. Der ist ja auszuhalten, der Mann. Das alles, weil er sich in Gottes Gegenwart begab. Und ich glaube, je mehr wir uns in Gottes Gegenwart begeben, umso verträglicher, erträglicher, genießbarer werden wir werden. Und ich wünsche dir und mir, dass wir dieses Jahr aus der Gegenwart Gottes herauskommen und Gottes Duft mit uns tragen. Denn die Bibel sagt, wir sollen ein Wohlgeruch Gottes sein in dieser Welt. Aber das können wir uns nicht religiös anziehen, nicht religiös überstülpen. Da nützt auch kein Parfum oder kein Aftershave. Das nützt alles nichts. Den Duft, von dem die Bibel spricht, das ist einer, der wird verströmt in Gottes Gegenwart. Und da verbreiten wir himmlisches Klima um uns herum, wo immer wir uns bewegen. Dieser David erlebte viel Druck. Wenn du ihn anschaust, da ist sein Sohn, der seine eigene Schwester vergewaltigt. Und David unternimmt nichts. Dann sehen wir den anderen Sohn, der sagt, mein Vater werde ich stürzen. Und er wiegelt das Volk auf und sagt, ich werde König werden und mein Papa David, den werden wir vom Thron stürzen. Er hat manche Probleme zu bewältigen gehabt. Er wurde verfolgt, von Feinden verfolgt. Saul hat ihn ständig verfolgt. Er hatte oft die Gelegenheit, sich zu rächen oder Saul fertig zu machen, denn schließlich war er ja schon gesalbt von Gott und hätte sagen können, eigentlich bin ich der König, wieso stirbt dieser blöde Saul nicht, dann wäre ich doch schon längst dran. Nein, er sagt, ich überlasse es Gott. Auch das möchte ich dir sagen. Versuche doch einfach auch mal Dinge Gott zu überlassen. Wir wollen manches mal so gerne schieben und Menschen auch in unsere Richtung bringen. Wir wollen am besten, wir erkennen, jemand sollte in diese Richtung gehen und schon fangen wir an zu schieben und sagen, da solltest du lang gehen. Lass es uns doch vielleicht auch einfach mal anschauen und aushalten oder vor allem auch mal Gott fragen, soll ich jetzt überhaupt reden oder soll ich nicht diesen Menschen, diesen Mitbruder oder Mitschwester oder auch einen ungläubigen Menschen, soll ich ihn nicht mal einfach Gott überlassen? Wir sind manches Mal so aktiv. Natürlich ist das Gegengewicht darüber, dass man gar nichts sagt und alles laufen lässt. Das ist natürlich auch nicht der Weg, aber das eine sollte ja nicht gegen das andere ausgebotet werden. Dieser David, er ist wieder einmal fort und er ist in der Wüste Juda, im Psalm 63. Ich hatte in einem anderen Zusammenhang vor einiger Zeit schon mal zitiert, will ihn aber nochmal heute so hervorheben, weil er so dieses typische Beispiel ist, einer gelebten Beziehung mit Gott. Einer gelebten Beziehung mit Gott. Der David, das heißt auch in deiner Bibel, ein Psalm von David, als er in der Wüste Juda war. Also als dieser Psalm entstand, da war David in der Wüste. Hitze, Sonne, Sand, Staub, kein Wasser, er durstet, kein Essen. Wir lesen Vers 2, Gott, mein Gott bist du. Nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. Also, ich habe, als ich das las, gedacht, wie geht es uns? Stell dir vor, du bist ein Nachfolger Jesu Christi und irgendwie, man macht dir Druck, man verleumdet dich vielleicht sogar und du hast es nur gut gemeint und das, was du erntest, sind Schwierigkeiten, Verfolgung und du musst dich vielleicht sogar verstecken oder außerhalb gehen. Und wie würden wir reagieren? Wie kann Gott das zulassen? Ich verstehe es gar nicht. Ich bin doch ein Königskind und ich bin Gottes Gerechtigkeit und wir kennen. Und wie gehen wir damit um? Ich kann es nicht verstehen, Gott. Der, der böse ist, der sitzt an der Oase, an der Quelle. Und ich der Gute, ich sitze im Staub und im Dreck und habe nichts zu trinken. Wie gehen wir damit um, wenn uns Druck begegnet, wenn man uns verleumdet, wenn man uns outet, wenn man hergeht und Übles über uns redet? Paulus sagt, was machen wir dann? Er sagt, wenn man Übles über euch redet, dann freut euch. Ja, freuen wir uns, wenn man Übles über uns redet? Wenn jemand zu dir sagt, du bist der dümmste Christ, der in der Welt rumläuft, du bist eine taube, dumme Nuss oder wie auch immer, dann sagst du, oh Halleluja. Ich weiß gar nicht, ob du dann Halleluja rufst. Aber das sind ja noch harmlose Dinge, damit kann man umgehen. Aber wenn Dinge unter die Gürtellinie gehen, was dann? Was läuft dann? Was passiert dann? Wie gehen wir damit um? Der David, er sitzt hier in der Wüste. Es ist heiß, er schwitzt, er stinkt bestimmt auch. Er hat kein Wasser und er sagt eines, meine Seele hat Durst nach Gott. Er geht nicht, was würden wir sagen? Oh Herr, tue ein Wunder, lass die Wüste aufgehen, lass eine Quelle in unserem Lager hervorspringen, dass wir zu trinken haben. Weißt du, wir sind sehr fixiert auf das Irdische, auf unser irdisches Wohlbefinden. Dass wir zu essen haben, zu trinken haben, dass es gut ist, die Gemeinde gut geheizt ist, der Prediger irgendwie einigermaßen gut drauf ist und das Lobpreisteam einen doch wenigstens in die, gewissermaßen in die Gegenwart Gottes bringt. Natürlich vergeben wir ihnen, wenn sie auch mal einen schlechten Tag haben. Aber wir sind immer so, wir wollen genießen, es muss schön sein, es ist so angenehm. Aber was ist, wenn es unangenehm ist? Was ist denn? Schimpfen wir über Gott? Sind wir dann auch ärgerlich wie andere Menschen? David, und den finde ich so stark, der Mann beeindruckt mich. Er sitzt, er hat Durst, es ist heiß, es ist nur Sand um ihn herum, um seine Leute. Und er sagt, Gott, hier bin ich, in einer Wüste, in einem erschöpften Land. Weißt du, Gott, natürlich habe ich Durst, natürlich habe ich Hunger, natürlich schwitze ich. Aber weißt du, was ich sagen muss, Gott? Ich habe so Durst nach dir. Es dürstet nach dir, oh Gott, meine Seele. Gott, meine Seele dürstet nach dir. Meine Seele hat Durst nach dir. Du hörst ihn nicht um Wasser betteln. Du hörst ihn nicht um Wasser bitten. Es dürstet nach dir, meine Seele. Nach dir schmachtet sogar mein Fleisch. In einem dürren und erschöpften Land, ohne Wasser. Ich habe keine Quelle jetzt hier. Ich habe kein Wasser hier. Ich habe kein Brot hier. Aber weil ich Durst habe nach dir. Und weil du Gott überall bist, weil du allgegenwärtig bist, weil du der große und gewaltige Gott bist, den alle Himmel nicht fassen können, weil du mein Gott bist, dem ich vertraue, dem ich mein Leben anvertraut habe, du mein Gott bist, der meine Schutzburg ist. Gott, in der Wüste, ich kann in meinem Verfolgtsein und in meinem Elend, ich kann nichts anderes machen, aber eins kann ich machen. Vers 3, ich schaue einfach mal im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Was sagt der David? Ich bin in widrigen Umständen. Und es ist für mich widrige Umstände. Was machen sie mit uns? Wo drücken sie uns hin? Wo schieben sie uns hin? Ich sage das nicht als Vorwurf oder als Anklage. Wo drücken widrige Umstände mich hin? Wo schaffen sie uns hin? Der Feind will, dass es uns immer von Gott wegtreibt. Und wenn ich mir den David anschaue, widrige Umstände trieben ihn zu Gott. Widrige Umstände sagten, ich muss nach Gott schauen. Und weißt du, wir haben am Anfang den Vers gelesen, Majestät und Pracht sind vor deinem Angesicht. Stärke und Herrlichkeit sind in seinem Heiligtum. Was sagt David im Psalm 63, Vers 3? So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Ich sehe widrige Umstände. Ich muss irgendwie ein neues Bild vor Augen kriegen. Ich muss eine neue Blickrichtung haben. Ich muss nicht vor Augen haben, es ist durstig, dreckig, sandig, stinkig, staubig. Man mag mich nicht, man verfolgt mich. Nein, ich muss ein neues Bild vor Augen haben. Und der David sagt, Gott, ich habe Durst nach dir. Sogar mein Fleisch schreit nach dir. Ach, ich schaue nach dir. Und dann begibt er sich in die Gegenwart Gottes. Und dann ist er dort in der Gegenwart Gottes, sagt, um deine Kraft und deine Herrlichkeit anzuschauen. Dann sieht er Gott vor sich. Oh, majestätisch, kraftvoll, stark, herrlich, unüberwindbar, nicht klein zu kriegen. Und er schaut Gott an. Und weißt du, mitten in der Wüste, es ist immer noch kein Wasser da, es ist immer noch kein Brot da, es ist immer noch heiß, es ist immer noch Sand, ringsherum. Aber der Himmel ist auch in der Wüste. Der Himmel ist mitten in diesen widrigen Umständen. Und er sagt, wie groß bist du? Wie groß bist du? Deine Stärke, deine Macht, ich will deine Herrlichkeit sehen. Ich schaue nach dir. Die Umstände kann ich im Moment nicht ändern. Ich kann nichts manipulieren, nur eines kann ich aber tun und das werde ich tun. Ich schaue nach dir. Ich besuche dich, Gott. Ich habe jetzt nichts anderes vor. Jetzt bin ich hier. Und ich habe so gedacht, ist so ein widriger Umstand nicht einfach vielleicht auch für dich und mich mal ein Himmelsgeschenk, dass wir endlich mal zur Ruhe kommen? Überleg mal, wenn wir nichts mehr tun können, nur noch auf Gott schauen. Ja, jetzt weiß ich nichts mehr als Jesus allein. Ich glaube, dann sind wir an einem guten Punkt angekommen. Wenn wir nichts mehr wissen als Jesus allein. Nach dir schaue ich. Ja, und verstehst du, deine Umstände werden sich nicht unbedingt ändern. Vielleicht werden sie sich ändern. Aber deine Einstellung, deine Haltung, deine Blickrichtung, der Zustand deiner Seele wird sich ändern. Wenn du Gott anschaust, wenn du in seinem Wort über ihn liest, über seine Größe, seine Herrlichkeit und seine Macht, wenn du liest, wie er zu dir steht, wenn du liest, wie er zu dir sagt, du bist mein geliebtes Kind, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Hey, du bist in verdammungswürdigen Umständen, aber mein Sohn, meine Tochter, ich verdamme dich nicht. Ich bin mit dir. Ich schütze dich. Ich stärke dich. Ich hebe dich auf. Ich baue dich auf. Und dann schaust du diesen Vater an, deinen Vater im Himmel. Und du sagst, es ist immer noch Wüste. Es ist immer noch Durst. Aber der Himmel ist da. Gott verändert alles. Seine Gegenwart, die verändert alles. Sie verändert wirklich alles. Schau im Heiligtum nach dir. Da muss ich dich anschauen, deine Macht und deine Herrlichkeit. Im Psalm 27 lesen wir, und in diesem Kontext ist ja auch unser Jahresleitvers der Gemeinde eingebettet. Da lesen wir noch einmal von David. Auch wieder eine Situation, die sich ergeben kann, vom Feind umgeben. Schwierigkeiten. Nicht sicher vor Mordanschlägen. Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Wie kann man so eine Aussage machen? Ich lese es einmal. Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, wörtlich meine Schutzburg. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, also mich umzubringen, meine Bedränger und meine Feinde, dann sind es sie, die straucheln und fallen werden. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Hallo. Wenn du das liest, du denkst, wow, wie kann man in solchen miesen Umständen, wie kann man da ohne Schrecken, ohne Vertrauen, ohne sein Vertrauen zu verlieren, leben, glücklich leben? Er sagt, ich bin vertrauensvoll. Ein Heer lagert sich um mich. Meine Feinde wollen mich fressen. Der David, wenn du das anschaust, wie er mit Gott umgeht, in der Beziehung mit Gott, in seinem Leben mit Gott, wie er mit dem Wort umgeht, dann weißt du, warum sein Leben zur Ruhe gekommen ist. Wenn wir im Psalm 119 anschauen, Da sagt er, und wenn Feinde ratschlagen, mich umzubringen, mich zu töten, dein Knecht, o Herr, er denkt nach über dein Wort. Du überleg mal, da sind die Leute die Feinde den machen wir alle. Den schaffen wir uns vom Hals. Den wollen wir nicht. Und der David sagt, während sie das machen, ist er ganz ruhig und gelassen. Dein Knecht betrachtet dein Wort. Ich sage, wie macht er das? Wie konnte er das? Er kannte Gott. Er war ein Mann, der sich zur Regel gemacht hat, wenn widrige Umstände kommen, negative Umstände kommen, sofort sich aufmachen in Gottes Gegenwart und nicht mit dem alten Klagelied, sondern ich muss mich stärken an deinem Bild. Er sagt, ich werde gestärkt, wenn ich mich ergötze, erquicke an deinem Bild. Ich schaue dich an und das macht mich stark. Das bringt meine Seele zur Ruhe. Das bringt meine Gefühle zur Ruhe. Da kommen meine Gedanken zur Ruhe. Und da kann ich auch wieder mit meinem Willen agieren, Willensentscheidungen treffen, die geistlich, göttlich sind und die nicht aus dem Verstand sind. David hatte dieses kennengelernt. Er schreibt hier, ein Heer lagert sich um mich. Aber ich bin vertrauensvoll. Ich erschrecke mich nicht. Was ist, wenn diese Umstände und Zahlen kommen? Schauen wir uns an den Propheten in der Bibel. Er ist mit seinem Diener unterwegs in eine Stadt und morgens wacht der Diener auf und er schaut über die Stadtmauern. Und was ist vor dieser Stadt? Ein Riesenheer. Ein Riesenheer lagert sich und dieses Heer ist einzig zu dem Zweck gekommen, um den Propheten zu verhaften und ihn alle zu machen. Und der Diener, was macht er? Der Diener sitzt auf der Mauer, Halleluja, wir haben einen großen Gott. Es wird alles super, die können doch ruhig da stehen. Nein, ich habe so gedacht, der macht das, der fängt das Lied an, das wir manchmal anfangen. Was macht denn dieser? Der guckt über die Mauer, der sieht das Heer. Schrecken, Angst, da sind welche, die wollen uns platt machen. Da sind welche, die wollen uns umbringen. Was macht denn der Prophet? Er sagt, Herr, kannst du ihm mal die Augen öffnen, dass er sieht? Wagen uns seine Reiter, die auf unserer Seite sind, sind ja mehr als die vor der Stadt lagern. Verstehst du? Der Prophet wusste, mein Gott ist größer. Du musst wissen, mein Gott ist größer. Du musst wissen, mein Gott ist mächtiger. Du musst wissen, und du musst ihn kennen, du musst ihn anschauen. Ich habe vorgestern, ein E-Mail bekommen. Da waren so PowerPoint-Präsentationen, da war so ein Bild drauf. Es ging darum, jemand steht mit einem riesen Teleskop da und sucht im Universum. Und dann, als er mit diesem Teleskop so rumschaut, dann sagt er, ich habe alles geschaut, es gibt keinen Gott. Habe ich nicht gefunden. Und dann gibt es in dieser PowerPoint-Präsentation ein zweites Bild. Da sieht man diesen Mann, der sagt, es gibt keinen Gott, mit seinem riesen Teleskop. Und wie er schaut. Und das Teleskop ist direkt auf Gottes Bauch. Und Gott steht riesig und gewaltig und mächtig da. Er sieht das. Es gibt keinen Gott. Alle Himmel können dich nicht fassen. Wie groß bist du? Das singen wir doch in der Christenheit. Wie groß bist du? Wir haben gerade das Gesangbuch zugeschlagen. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Und wir gehen vor die Tür und sagen, wie werde ich diese Woche nur rumkriegen? Wisst ihr? Wir müssen unsere Blickrichtung dieses Jahr ändern. Lasst uns dieses Jahr eine Entscheidung treffen. So wie wir das auch in dieser Gebetszeit mit dem Buch machen. In Gottes Gegenwart eintreten. Lasst uns doch dieses Jahr Umstände, Situationen, Attacken, Schwierigkeiten, Angriffe, lasst sie uns dazu nutzen, uns sofort in Gottes Gegenwart hineinzubegeben und ihn anzuschauen. Weil in seiner Gegenwart ist Stärke und Macht. Da sehe ich, wie groß bist du. Das finde ich vielleicht nicht unbedingt bei meinem religiösen Singen, weil das schon immer so ist. Man singt halt das Lied und das wird angegeben, wie groß bist du? Und da singen wir mit, sonst singt der Pastor ja schließlich alleine. Irgendwie müssen wir ja doch mithelfen. Wir sind ja eine Gemeinschaft, ein Leib und wir singen es halt einfach. Aber weißt du,
mal so reinzugehen. Gott, du bist groß. Lies doch mal über Gott. Lies mal über sein Wesen. Ich habe mir vor 3, 4, 5 Nächten, also letzte Woche war es, oder Anfang dieser Woche, ich weiß es nicht mehr genau, ich habe mir vorgenommen, mir kam hier während des Gottesdienstes der Gedanke, ich muss mir Gottes Wesen nochmal anschauen. Ich habe darüber gepredigt. Ich muss mir Gottes Eigenschaften, seinen Charakter anschauen. Ich habe darüber gepredigt. Das kann ich aus dem Stand machen. Man hat es ja schließlich irgendwie gelernt. Aber irgendwie war ich hier im Gottesdienst und habe gesagt, wenn ich nach Hause gehe, dann will ich mir heute Nacht Gottes Wesen und Charakter in seinem Wort nochmal anschauen. Und das habe ich dann auch gemacht. Dann habe ich noch einige Stunden nach dem Gottesdienst, ich habe damit verbracht, sein Wesen anzuschauen, seine Eigenschaften anzuschauen, seinen Charakter, wie er ist. Weißt du, und ich wurde überhaupt nicht müde. Das hat mich so erfrischt. Und ich konnte immer nur sagen, wie gütig bist du, Herr. Wie liebevoll bist du, Herr. Wie gnädig bist du, Herr. Wie barmherzig bist du, Herr. Ich sah auch andere Bereiche, dass auch Zorn ist, dass auch Gericht ist. Und dann sah ich, wie das miteinander in Zusammenhang steht. Vielleicht predige ich mal demnächst darüber. Aber das wird dann schon mehr. Aber das wollt ihr vielleicht nicht hören, weil ihr das ja alle selber schon erarbeitet habt. Aber Gott anzuschauen. Ich habe das so oft gelesen. Ich habe das auch in theologischen Werken, wenn ich solche Dinge mir angeschaut habe. Du siehst, ich habe es mit verschiedenen Farben unterstrichen. Meine Bemerkungen gemacht. Ich weiß um Gottes Eigenschaften und um sein Wesen. Ich weiß um seinen Charakter. Aber weißt du, was schön ist? Es zwischendurch einfach mal wieder so vor Augen zu haben. Es zu lesen und zu sagen, Gott, wie groß bist du? Wie groß bist du? Wie gewaltig bist du? Wie herrlich bist du? Wie majestätisch bist du? Und du schaust ihn an und dein Herz kommt zur Ruhe. Was sagt die Schrift? Sie blickten auf ihn und sie strahlten. Sie blickten auf ihn und sie strahlten. Lasst uns dieses Jahr Gott anschauen. Hier, wir haben gesehen bei diesem Diener und dem Propheten, dass die ganze Armee, die vor den Stadttoren steht, sie wird abgeführt und es passiert ihnen gar nichts. Weißt du, David weiß, und deshalb weiß das, und er sagt hier deshalb im Psalm 27, wenn sich ein Heer gegen mich lagert, mein Herz fürchtet sich nicht, weil ich weiß, Gott ist größer als dieses Heer. Gott ist größer als dieser Umstand. Gott ist größer als meine Feinde. Gott ist mächtiger als meine Feinde. Ich gehöre zu meinem Vater und mein Vater weiß die Gottseligen aus Anfechtung, aus Angriffen, aus Versuchung heraus zu erretten. Er weiß, wie man das macht. Er kennt sich damit aus. Denn Psalm 103 sagt doch, er hat uns aus der finsteren Grube geholt. Und wenn er dich einmal aus der Grube geholt hat, wenn er das einmal geschafft hat, meinst du, dann schafft er das heute nicht mehr? Er ist in der Lage, dich heute aus dem Loch zu holen und auch morgen aus dem Loch zu holen. Und ich will gar nicht, es geht nicht um die Schuldfrage, wie bin ich in das Loch geraten, wer ist verantwortlich, bin ich schuld, sind andere schuld, hat man mich da reingeschubst, wie auch immer. Es ist ganz egal, wenn du und ich in einem Loch gelandet sind, dann lasst uns nicht die Schuldfrage suchen und klären, sondern lasst uns mal in diesem Loch sagen, ich muss ins Heiligtum, ich muss in Gottes Gegenwart, ich muss mir anschauen, wie mein Vater ist, wie stark und mächtig er ist. Und dann wirst du sehen, sein Arm ist immer noch stark genug, um dich aus dem Loch zu holen. Und was passiert mit uns, wenn Situationen kommen oder Krankheit an unser Leben herankommt? Was geschieht, wenn wir krank werden? Da sind wir erschrocken? Stell dir vor, du bist unter der Dusche, vielleicht als Frau, und auf einmal merkst du, das ist ein Knoten. Und in deinen Gedanken geht ab, jetzt kriegst du Krebs, jetzt wird die Brust abgenommen, dein Mann wird dich nicht mehr lieben, der wird vielleicht jetzt eine andere angucken. Und dann geht ein Apparat vielleicht ab. Oder bist du ruhig und vertrauensvoll. Wenn du Gott kennst, in seiner Größe, dann wirst du sagen, ich bin so froh, Gott, dass ich mit meinem Knoten nicht allein bin. Du bist immer noch da. Und dann weißt du auch etwas, was du vielleicht theologisch oft gehört hast. Ich vertraue dir, Herr, du bist mein Arzt. Ich danke dir, dass du mein Heiler bist. Und ich möchte hier gar nicht in Extremismus, jetzt geh und glaube, bis das Ding verschwindet. Nein. Ich verstehe meinen Vater im Himmel so, dass ich mit ihm über diese Dinge rede. Und du solltest erst einmal dich nicht erschrecken lassen, sondern du gehst hin und sagst, Herr, das habe ich entdeckt. Ich bin froh, dass du da bist. Ich bin froh, dass du da bist. Ich bin froh, dass ich bei dir geborgen bin. Ich weiß, dass ich jetzt nicht allein bin.
Ich sage dir, du solltest dann zum Arzt gehen und du solltest das auch untersuchen lassen. Ich weiß, sagst Herbert, willst du die Situation noch schlimmer machen? Der Arzt sagt mir nachher, es ist bösartig. Und dann kommt die Meldung. Und dann sagt der Arzt, oh, siehst, das ist ziemlich spät. Das ist so aggressiv, da muss gehandelt werden. Wir müssen operieren. Kommt da nicht die Ohnmacht? Kommt da nicht der Schrecken? Was machen wir, wenn diese Schrecken an uns kommen? Was machen wir mit diesen Dingen? Gehen wir zu Gott? Ruhen wir in Gott? Wenn wir uns angewöhnt haben, in guten Tagen uns in der Gegenwart Gottes aufzuhalten, dann glaube ich, wird die Situation, der Umstand, der uns begegnet, ob Krankheit oder wie auch immer, er wird uns nicht so in Schrecken verjagen. Und ich sage auch, geh und sag, okay, ich habe gehört, Bruder, Schwester sowieso, die haben gebetet und dann verschwand der Knoten. Ich glaube, dass du mit Gott darüber reden musst. Egal, oder du hast eine andere Krankheit. Der Arzt stellt die Diagnose, schlimm. Du solltest mit Gott darüber reden. Und wenn ihn auch fragen, Herr, ich glaube, dass du mein Arzt bist. Erledigst du das, Herr? Oder erledigt das der Arzt? Frag doch mal einfach Gott. Verstehe, nicht so, ich sehe nichts anderes, nur noch Heilung. Was ist, wenn du in deinem Glauben vielleicht nicht gestärkt genug bist? Und das hat nichts mit minderwertiger christlicher Qualität zu tun. Die Bibel sagt, am Anfang unseres Glaubenslebens bekommen wir alle ein Maß des Glaubens. Alle dasselbe Maß des Glaubens, heißt es sogar, dasselbe Maß. Aber jetzt kommt es darauf an, wie wir in unserem Leben mit Christus, wie bauen wir jetzt weiter? Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Die Verkündigung kommt aus dem Wort Gottes. Wir lesen Gottes Wort und unser Glaube wird wachsen. Euer Glaube, sagt Paulus, hat sich sehr gemehrt. Euer Glaube hat zugenommen. Ihr seid stark geworden eurem Glauben. Er spricht all diese Dinge an. Wir können also im Glauben auch wachsen. Aber ich weigere mich auch zu sagen, du hast nicht genug Glauben und du hast mehr Glauben. Wir alle sind ein Wachstumsprozess. Wenn jemand neu in die Gemeinde kommt, neu zu Christus kommt, da fängt wieder ein neues Wachsen, ein neues Starkwerden an. Und dieser Prozess läuft immer und immer wieder. Und wenn du für dich den Glauben hast und du weißt, ja, mein Herr entfernt das, der Herr erledigt das mit dieser Krankheit oder dieser Situation, dann nimm das für dich. Aber ich glaube, du kannst es niemals zwanghaft auf andere legen. Ich glaube, du kannst andere ermutigen, Gott zu vertrauen, trotzdem an ihm festzuhalten und bei ihm zu stehen. Ich bringe da immer wieder gerne das Beispiel auch meines Schwiegervaters. Wisst ihr, so ärztliche Worte haben so eine Macht. Da kommt ein Arzt und sagt, das ist schlimm, das wird böse enden. Oder für sie gibt es keine Hoffnung, sie sind zu spät gekommen. Verstehst du, das sind Worte, die haben Macht. Was machen diese Worte mit uns? Erschrecken sie uns oder werden sie uns zu Gott treiben? Werden sie sagen, Gott ist immer noch größer. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Egal, ob wir nun leben oder sterben. Eins ist sicher, wir gehören dem Herrn. Amen. Wir gehören ihm. Und weißt du, mein Schwiegervater, er war bei uns. Und er kommt und sie wollen sich verabschieden. Und er bekommt eine Attacke und er fällt um. Und er läuft blau an. Und eins war klar, nur stirbt er, nur ist er tot. Meine Frau ging und sie hat gebetet im Namen Jesu und hat gesagt, Teufel, du wirst meinen Vater in Ruhe lassen. Sie hat gebetet und er kam wieder zu sich. Aber meine Frau sah auch sie sah im Geist ein Bild, wie dort an ihm eine Kellerassel war. Blöd, ne, eine Kellerassel zu sehen beim Beten, ne? Würdest du lieber einen Löwe von Juda sehen oder so? Okay, die Kellerassel. Siehst du die Kellerassel da? Und dann, okay, wir haben gebetet. Der Krankenwagen kam, der Notarzt kam, hat untersucht, Stabilisierung und diese Dinge. Um es kurz zu machen, er kam später ins Krankenhaus. Und der ganze Rücken, er konnte sich nicht bewegen. Und die Diagnose der Ärzte war niederschmetternd. Sie haben Krebs. Und wir können für sie da nicht groß was machen. Sie haben Krebs. Aber wir hatten ein Wort von Gott. Und meine Frau hat sofort das Lexikon nachgeschlagen. Kellerassel, kannst auch im Internet nachschauen. Aber wir haben das da nachgeschaut. Sie schaut es nach, Kellerassel. Und dann steht geschrieben, Kellerassel. Sieht aus wie ein Krebs, ist aber kein Krebs. Da wussten wir eins. Die Ärzte sagen, es ist Krebs, aber es ist kein Krebs. Verstehst du? Und das ist es. Wir lassen uns erstmal nicht erschrecken. Wir gehen her und sagen, Gott, ich will dir vertrauen. Gott, ich will nach deinen Lösungen suchen.
Und meine Frau hat einige Tage im Krankenhaus ihren Vater besucht und ist in Wuppertal bei ihm gewesen. Und wir haben eins klar gemacht. Hör zu, es ist nicht Krebs. Und meine Frau hat gesagt, Gott ist Gott. Und er bestimmt. Und er regiert. Und er hat das Sagen. Es sieht aus wie Krebs, ist aber kein Krebs. Aber die Ärzte, das ist Krebs. Und wir haben gesagt, es ist kein Krebs. Verstehst du? Lass dir doch nicht die Macht an, die Macht dir der Worte von anderen auflegen. Da kommst du nie mehr raus. Das schaffst du nie. Aus deiner Psychose wirst du nie rauskommen. Du wirst den Rest deines Lebens Medikamente brauchen. Ja, gebrauche sie jetzt, wo du sie brauchst. Aber sei in der Hoffnung, dass Gott in dein Leben eingreift und dass du in seine Gegenwart und Nähe aufgebaut werden wirst, gestärkt werden wirst, heil wieder werden wirst und auch wieder ohne gehen, deinen Weg gehen wirst. Was sagt, die Sache kurz zu machen. Die Ärzte kamen nach einigen Tagen an. Wir haben nochmal alles, wir haben einen neuen Check gemacht. Sieht aus wie Krebs, ist kein Krebs. Haben wir doch schon gewusst. Sieht aus wie Krebs, ist kein Krebs. Versteh mal, Gott ist Gott. Gott ist Gott. Er bestimmt in meinem Leben. Und nicht irgendwelche Aussprüche. Ja, wir sind dankbar für die Ärzte. Sie tun ihr Bestes. Sie tun ihr Möglichstes. Sie retten Leben. Sie helfen. Sie lindern Schmerzen. Sie heilen zerbrochene Beine. Und die Psychiater versuchen, zerbrochene Herzen zu heilen. Da ihr Herz selber nicht geheilt ist, gelingt ihnen das nun mal eben nicht so gut. Aber sie tun das Beste, was sie können. Aber verstehst du, wir kennen den, der zerbrochene Herzen heilt. Wir kennen den, der nicht nur Diagnose stellt und sagt, das ist dein Zustand, das ist dein Problem, das müssen wir mit Medikamenten jetzt irgendwie klarkriegen. Wir kennen den, der diesen Körper gebaut hat. Wir kennen den Gott, der den ersten Menschen aus Staub schuf. Trockenen Staub. Dann machte Gott diesen Staub nass, dann formte er daraus einen Körper. Dann hat er in diesen Körper gepustet, in diesen Lehmklumpen hat er gepustet. Und dann bildete sich in diesem Lehmklumpen Gehirn, Adern, Venen, Muskeln, Gelenke, Knochen, Magen, Herzen, Nieren. Alles aus Staub. Mein Gott, der alles aus Staub gemacht hat, den Menschen aus Staub gemacht hat, sollte er uns nicht reparieren können? Und ich will, dass du deinen Glauben aufbaust in Gott, dass du ihm vertraust. Er ist immer noch größer. Aber bitte niemals über andere, die in Nöten sind, zu sagen, ja, wenn du nur glauben würdest, dann kriegst du von mir den Hintern voll. Okay, also nein, wir sind da aufzubauen. Wir sind aufzubauen, nicht niederzumachen, nicht niederzustrecken, nicht kaputt zu machen. Wir sind da, um zu stärken und alle in den Vollwuchs des Maßes Christi hineinzubringen. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, ich bin vertrauensvoll. Eins, und da kommt unser Vers, eins habe ich vom Herrn erbeten. Danach trachte ich. Lass die Feinde tot umfallen. Oh, sie sollen Attacken zum Opfer fallen, Herr. Mach sie alle, Herr. Die sollen schon sehen, wie groß du bist. Herr, schick da Gabriel und Michael. Gabriel ist der Botenengel. Schick Michael, den Kriegsengel. Den Engel des Volkes Israel. Schick ihn, dass er mal mit dem Schwert reinhaut. Nö, nö. Es ist alles möglich. Weißt du? Wenn du anschaust, Jesus in Gethsemane, er geht dorthin und er weiß eins, gleich werde ich verhaftet. Und dann heißt es, und dann kommen sie mit Schwertern und mit Speeren und mit Fackeln. Bis an die Zähne bewaffnet, kommt so eine ganze Kohorte da an. Und sie sagt, diesen Jesus, der wird uns nicht entwischen, den schnappen wir uns. Ausweglose Situation. 12 ängstliche Apostel, die gerade noch mega, ohne Megafon laut zu hören waren, dass sie niemals abhauen würden. Und da, wen sucht ihr? Sagt Jesus. Ja, Jesus suchen wir. Ich bin's, sagt er. Ego emi, ich bin. Er benutzt die alte Jahwe-Formel. Ego emi, ich bin's. Ich bin. Und was geschieht? Alle fallen sie um, zu Boden. Fallen alle zu Boden, liegen am Boden. Ja, ihr wisst, Petrus hat gesagt, wenn schon, denn schon. Er hat noch sein Schwert gezückt und hat dem hohen Priester seinen Diener gleich das Ohr abgehauen. Ja? Dann, Jesus sagt, hey Petrus, das ist nicht unsere Art zu reagieren. Er nimmt das Ohr, macht es wieder bei dem dran. Er sagt, weißt du, ich könnte meinen Vater bitten und er würde Legionen von Engeln mir schicken. Die würden mich herausholen. Aber dazu bin ich doch in diese Stunde gekommen. Legionen von Engeln. Ich müsste nur sagen, Vater, hol mich. Und sie würden kommen. Und was wollten denn diese bis an die Zähne bewaffneten Männer machen? Es bräuchten ja nicht mal Legionen kommen. Es hätte ein Engel genügt, der hätte mal Rambazamba, Klatschikutschi gemacht und alle wären da durch die Gegend gepurzelt. Hey, aber weißt du, Jesus sagt, nein, dazu bin ich gekommen. Natürlich sagt Jesus, ich habe von meinem Vater Autorität bekommen, mein Leben zu geben oder zu nehmen. Mein Vater hat mir die Entscheidung überlassen. Falls ich den Weg nicht bis zu Ende gehen will, dann kann ich es abbrechen. Und wir wissen in Gethsemane, er betet, Vater, wenn es möglich ist, soll dieser Kelch an mir vorübergehen. Aber nein, ich bin doch gekommen, dass es geschieht. Und er sagt, ich bleibe in deinem Willen. Ich könnte meinen Vater bitten, er würde mich rausholen. Legionen von Engeln wären da, sie würden mich rausholen. Lass von einer jungen Frau, sie war in so einem okkulten Kreis von so satanischen Leuten, war sie das Medium. Und diese Frau, sie bekehrte sich zu Jesus Christus. Sie kam in eine Gemeinde in unserem Land und sie wurde getauft, wurde Mitglied dieser Gemeinde. Aber dieser Zirkel forderte ständig, wir wollen unser Medium zurück, wir wollen diese Frau zurückhaben. Und sie haben gesagt, nein. Dann haben sie an den Pastor rangegangen und haben gesagt, wir wollen diese Frau zurück. Der Pastor hat gesagt, nein. Dann hat er Morddrohungen bekommen. Die Gemeinde hat Drohungen bekommen. Aber sie haben gesagt, nein, diese Frau ist unsere Schwester. Sie bleibt hier. Und sie versuchten, dieser Frau habhaft zu werden. Eines Tages, nach einem Gottesdienst, abends, einem Abendgottesdienst, sie steigt in ihrer Stadt am Bahnhof aus und sie geht aus dem Bahnhofsgebäude, geht in dunklere Seitenstraßen, also Richtung nach Hause, und auf einmal wird sie umzingelt von etwa 10 Mann von ihrem früheren Zirkel, diese satanischen Leute. Und sie stehen da und sie haben nur einen Entschluss. Die werden wir jetzt töten. Du willst nicht zu uns zurück? Mit Gott wirst du nicht leben. Und sie wollen sie töten. Und dann steht diese Frau da und sie sagt, im Namen Jesu, nein. Sie fallen alle um und sie geht über sie hinweg nach Hause. Und sie hat nie wieder was von diesen Leuten gehört. Unser Gott ist immer noch größer. Er ist immer noch größer. Er ist immer noch größer. Der Name Jesus ist der Name Jesus, in dem sich jedes Knie beugen wird. Und jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist. Das ist festgeschrieben. Das wird niemand mehr ändern. Eher vergeht der Himmel. Jesus sagt, alles, nicht ein Jot wird vergehen. Jedes wird sich erfüllen, jedes Wort. Und es ist sicher, jeder wird die Knie beugen. Auch Satan wird seine Knie beugen, bevor er in den Feuersee abkommandiert wird. Er wird seine Knie beugen. Und er wird Jesus in die Augen schauen und wird sagen, ich bekenne nicht nur allgemein, du bist der Herr. Du bist Herr. Aber es ist zu spät. Da gibt es einen Tschüss in die Hölle, aber für ihn gibt es ja sowieso keine Chance. Oder willst du ihn bei dir haben? Nein. Doch jemand? Nein, okay. Ich will ihn nicht haben. Weißt du, Gott ist so groß. Und das ist David. Er kennt seinen Gott. Wenn du deinen Gott kennst, dann handelst du. Das Volk, das seinen Gott erkennt, Daniel, wird sich stark erweisen und handeln. Das Volk, wir lassen uns nicht einschüchtern. Ja, es kommt manchmal Furcht an uns heran. Angst, Bedrängnis. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber dieses Wort, Bedrängnis heißt es eigentlich. Klipsis. Nicht Phobie. Das Wort Phobie heißt Furcht haben. Angst haben, auch im Schrecken dann davonlaufen. Aber Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Da steht nicht Phobie, da steht auch nicht Klipsis, da steht Dalia, da heißt es, das heißt, Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben. Ein Geist, der sagt, oh, ich haue ab, der Verzagtheit, sondern ein Geist der Liebe, der Kraft und der gesunden Vernunft, der Besonnenheit. Besonnen heißt, das heißt, gesundes Denken. Ich hatte bei den Mitarbeitern kurz darüber gesprochen. Gesundes Denken, unser Denken, das erneuert worden ist aufgrund von Gottes Wort. Umstände, Situationen kommen an uns heran und wir reagieren nicht mehr nach unserem alten Denken, wie wir es gewohnt haben, wie wir es erlebt haben, wie wir es in der Vergangenheit erfahren haben, sondern wir entscheiden und verhalten uns gemäß dem, was das Wort sagt. Und deshalb sagt der Herr, dass wir unser Denken erneuern sollen. Und dass wir nicht mehr denken wie die Nationen, wie wir früher auch gedacht haben. Sondern der Arzt sagt, da ist nichts zu machen. Wir sagen, es ist immer noch was zu machen, weil Gott da ist.
Verstehst du, wir sind anders. Wir sind ein neues Volk, wir sind eine neue Rasse. Und wir sind aus allen Völkern und Sprachen und Nationen. Wir sind ein Volk vor Gott. Auch die wir hier aus den verschiedenen Nationen, die ihr hier in diesem Gottesdienst seid oder auch im Internet zuhört. Da ist nicht mehr schwarz und weiß und gelb und grün. Da ist eine Nation, da ist ein Volk vor Gott. Und wir stehen als ein Volk vor Gott und wir dienen unserem Gott. Und wir lassen uns gemeinsam nicht vom Feind erschrecken und nicht unterkriegen. Eins habe ich erbeten vom Herrn. Danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens. Ich will mich nicht abbringen, wenn sich ein Heer um mich lagert. Nein, ich habe eins, ein Anliegen. Wenn sich ein Heer um mich lagert, wenn der Feind mich bedrängt, ich will nicht versäumen, mich nicht rausschieben lassen, es nicht verpassen, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Das habe ich erbeten. Herr, erinnere mich, halte mich, ziehe mich, wie auch immer du es willst. Ich will in deinem Haus sein, um anzuschauen deine Freundlichkeit. Ja, um mich herum sind vielleicht alle unfreundlich. Du wirst vielleicht attackiert und drangsaliert, Mobbing und was auch immer. Aber wenn du in die Gegenwart Gottes gehst, da wird dich einer ganz freundlich anschauen. Und er sagt, schön, dass du bei mir bist, meine geliebte Tochter. Schön, dass du bei mir bist, mein geliebter Sohn. Schön, mein Kind, dass du bei mir bist. Der Schrecken ist immer noch da. Der Feind ist immer noch da. Das Heer ist immer noch da. Aber der, der größer ist, der ist auch da. Der ist auch da. Lasst uns wegschauen, sagt der Hebräer, auch von die uns umstrickende Sünde und von den Umständen und Situationen. Lasst uns wegschauen auf Jesus. Und David ist uns so ein Musterbeispiel davon. Er schaut nicht das Heer an. Er schaut nicht die Feinde an, die gegen ihn jetzt Pläne schmieden. Während meine Feinde Pläne schmieden. Herr, da betrachte ich dein Wort. Sind das nicht gute Vorsätze, die wir uns machen können für dieses Jahr? Und ich meine nicht so mit einem religiösen Zwang, jetzt mach ich mir vor, ja gleich ab morgen, eine Stunde jeden Morgen. Ja, gehst schon wieder gleich religiösen Selbstmord. Geh doch mal die Sache langsam an. Überleg doch mal, meine Töchter kommen an und sagen, so Papa, ich habe mir vorgenommen, diese Stunde verbringe ich heute mit dir. Ja, erstmal wäre es ein Problem, ich bin ja nicht Gott, wenn meine Stunde schon belegt ist. Ja. Aber wir sind so immer so in Kategorien denken. So, ach gut, ich probiere es am ersten Tag mit 5 Minuten. Dann werde ich mir vornehmen am zweiten 10 Minuten. Und dann bis zum Ende der Woche schaffe ich es bestimmt auf eine halbe Stunde. Weißt du, was du dann schon wieder anschaust? Dein Plan, dein Schema, deine religiöse Art. Du schaust, da entdeckst du Gott nicht drin. Sondern geh zu Gott. Finde die Zeit, wo du sagst, da fühle ich mich wohl mit Gott. Es gibt manche Leute, die sagen, am liebsten ganz morgens früh. Andere sagen mir, wenn ich morgens schon Bibel aufmache, schlafe ich immer noch. Ja? Versteh mal, versuch doch mal frei von religiösen Zwängen zu leben. Oder entscheide dich und sag, ich werde zu meinem Vater kommen, bei dem ich zu Hause bin. Du bist übrigens bei deinem Vater zu Hause, bei Gott zu Hause und angenommen und geliebt, nicht nur während deiner 5 Minuten stille Zeit, sondern 24 Stunden am Tag. 24 Stunden am Tag bist du im Hause Gottes. Denn wir sind Gottes Hausgenossen. Wir sind Gottes Hausgenossen. Wir sind Gottes Hausgenossen. Wir haben unsere Füße unter seinen Tisch gestellt. Ich sitze bei Papa Gott mit meinen Füßen am Tisch. Hallo. Und das 24 Stunden am Tag. Während du im Büro bist, während du an der Uni bist, während du in der Schule bist, da bist du immer noch am Tisch Gottes, am Haus Gottes. Und wir können jederzeit mit Gott Gemeinschaft haben und Zeit auch mit ihm haben. Finde für dich eine Zeit. Ich sage dir nicht, mach es so und so. Ich sagte euch, als ich aus Afrika zurückkam, war sehr erstaunt. Du hörst dann immer Missionare sagen, um 4 Uhr morgens stehen wir auf und dann beten wir schon. Da kriegst du als Deutscher gleich so ein richtig schlechtes Gewissen. 4 Uhr morgens. Die meisten von euch gehen da vielleicht gerade erst mal zu Bett. 4 Uhr morgens. Ja. Du musst doch wissen. Da ist abends, dann wird es was ich, 6, 7, je nach Jahreszeit, wird es doch schon dunkel. Da sind die Schotten dicht. Weißt du, als ich dort war und auf dieser Konferenz gesprochen habe, ich muss mich erst mal umstellen, um 8 Uhr gingen die Leute schlafen. Und der bei mir im Zimmer mit war, der Bruder, der Kollege, 21 Uhr, ich glaube, es war noch nicht mal, da waren die Schotten dicht. Und ich habe gesagt, jetzt werde ich erst mal schön anfangen zu lesen, Bibel lesen, habe mir noch ein Buch mitgenommen, so, jetzt lese ich erst mal. Und dann lag der daneben und dann, das war schon, ja, das ist das Lesen mit Musik, das ist klar. So, und weißt du, und dann Ja, irgendwo in Richtung Mitternacht, da habe ich mal Bibel zugeklappt und habe ich gesagt, okay, gute Nacht, Herr. Habe mich zur Ruhe gegeben. Aber dann weißt du, dann auf einmal gegen, was war's? Vielleicht halb fünf, ich weiß es nicht. Du denkst, oh, die Herrscher des Himmels kommen hier. Und da war der da vergnügt am Beten. Das war für den normal. Weil, ist ein anderer Tagesrhythmus, ist doch alles ein bisschen anders. Verstehst du? Hey, lass dich nicht in Zwänge, in religiöse Zwänge bringen. Und weißt du, ich muss sagen, ich habe das genossen. Ich habe meine Decke nochmal unter meinem Moskitonetz mir über die Ohren gezogen. Dann habe ich gelesen, habe ich so, da leise auch im Wort, Halleluja, schön, Herr. Aber ich fand das so einen richtigen Genuss, meinen Bruder in Action zu erleben. Das war einfach toll. Ich glaube, der weiß bis heute gar nicht, dass ich ihn beobachtet habe. Naja, wie auch immer. So, verstehe, du bist anders. Du musst für dich einen Weg finden, wie du auch mit Gott lebst und wie du mit umgehst. Wenn du es so machen willst wie ich, dann bist du schon wieder eine Kopie vom Herbert. Du bist ein Original. Und Gott liebt dich. Es steht nicht in der Bibel geschrieben, wenn du dann eines Tages bist wie der Herbert, mein Kind, dann bist du mir angenehm. Vielleicht sagt er aber auch, werde nie wie der Herbert. Der ist schrecklich. Keine Ahnung. Das würde er so nicht sagen, aber gut. Aha. Ja gut. Okay. Gott ist auf unserer Seite. Eins habe ich erbeten, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und ihn aufzusuchen oder nachzudenken in seinem Tempel. Die Hoffnung für alle sagt diesen Vers, gibt diesen Vers so wieder. Um eines habe ich den Herrn gebeten. Das ist alles, was ich will. Solange ich lebe, möchte ich im Haus des Herrn bleiben. Dort will ich erfahren, wie gut der Herr es mit mir meint. Still nachdenken im heiligen Zelt. Ich will in Gottes Gegenwart erfahren, wie gut er es mit mir meint. Manche haben eine religiöse Prägung der Verdammnis und vielleicht nur Zorn und all diese Dinge. Geh mal selber zu Gott. Nimm dir deine Bibel oder vielleicht auch mal ein gutes Buch, das über den wunderbaren Herrn schreibt, wo jemand vielleicht Gott erlebt hat in den verschiedenen Facetten seiner Schönheit. Du nimmst dieses Buch und liest es. Ich muss sagen, ich habe manchmal, wenn ich so an meine ersten Jahre des Christseins zurückdenke, ganz besonders das erste, ich habe Bücher gelesen von Menschen, wie sie Gott begegnet sind. Da habe ich eine Seite oder zwei gelesen, dann habe ich wieder erstmal in den nächsten 10, 15 Minuten nur Rotz und Wasser geheult und gesagt, da will ich auch rein. Dann habe ich wieder ein paar Seiten gelesen und dann musste ich schon wieder heulen. Da habe ich geheult und Rotz und Wasser geheult und gesagt, Gott, da will ich auch rein. Was der erlebt, ich will auch da rein. Und weißt du, als ich das anfing, dass an diesem Tag, allein schon dieser Tag, veränderte damals mein ganzes Leben. Ich war in eine Gegenwart von Gott eingetaucht und eingehüllt. Ich habe in neuen Sprachen gesungen. Ich war auf einer Konferenz. Und die Leute hatten mich die Tage vorher gesehen. Als ich an diesem Tag, an diesem Abend in die Konferenz reinkam, junger Christ, sah noch ziemlich unmöglich aus. Noch nicht so christlich gestylt. Und da kam ich da rein. Und ich war ein Anbeter Gottes. Und ich habe Gott gesungen in neuen und in deutschen Sprachen. Ich habe ihn verherrlicht. Aber um mich herum, die Leute merken, der hat heute was erlebt. Da ist was passiert. Ich sage nicht, dass du das in der Art erlebst. Geh zu Gott und erlebe Gott mit dir, wie er mit dir erlebt. Ich möchte, dass du ihn erlebst. Aber wir können das, wir aus diesem Gott, mit Gott sein, kommen und sagen, wie schön, Herr. Ich brauche mich nicht fürchten. Heizkostenabrechnung, Nebenkostenabrechnungen stehen vor der Tür. Du sagst, Mann, ich habe keine einzige müde Kröte mehr übrig. Keine Kohle. Und dann kommt vielleicht die Abrechnung. Sehr geehrter Mieter, vielleicht ist der, wenn man dich auch milde stimmt, sagt, lieber Mieter. Und dann liest du das Begleitschreiben, die Rechnung. 500, 700 Nachzahlung. Was geht in deinem Kopf ab? Also mit dem Kühlschrank kaufen wird nicht, Waschmaschine kann ich auch vergessen, Urlaub kann man die Zeit sowieso dann jetzt streichen. Geht, wisst ihr, es geht dann gleich bei uns Schrecken immer in der Regel ab. Aber weißt du, wenn du in Gott zur Ruhe kommst und dann kommt sowas, dann sagst du, wie gut, Herr, dass du mein Versorger bist. Entweder werde ich noch einen Job kriegen, vielleicht, dass ich das erledigen kann, vielleicht werde ich auch eine Gehaltserhöhung kriegen. Vielleicht wird auf einmal irgendwo Tante Trutchen aufwachen und sagen, ich wollte dem doch schon immer was geben. Und Tante Trutchen schickt dir und du sagst, das ist ja genau der Betrag. Weißt du, ich kann dir heute Abend nicht sagen, wo es herkommen wird. Ich kann dir nur eins sagen, was in meiner Bibel steht. Der Herr ist mein Versorger. Er wird sich darum kümmern, dass diese Sache geregelt wird. Ich bin nicht faul. Ich liege nicht im Bett und sage, ich warte, bis es unter dem Kopfkissen liegt. Nee, nee. Herr, du hast einen Weg, wie ich diese Sache regeln kann. Wie ich aus da herauskomme. Das ist in allem so. In Krankheit, in Nöten. Lass dich nicht erschrecken, wenn Hiobs Botschaft kommt. Ihr Sohn, ihre Tochter, das und das hat sie gemacht, er gemacht. Dann lassen Eltern sich erschrecken. Wir sind Eltern, ich bin Vater, ich weiß, wovon ich rede. Aber wenn wir in Gott zur Ruhe kommen und wenn wir ihn angeschaut haben und seine Größe, dann wissen wir, es sieht fatal aus, es sieht schlimm aus, es sieht vielleicht alles so aus, als kann man es nicht mehr glatt bügeln, als kriegt man es nicht mehr gebacken. Aber wenn du Gott kennst, dann weißt du, Herr, es sieht hoffnungslos aus, aber du bist der Gott aller Hoffnung und allen Trostes. Und deshalb gibt es Hoffnung für meine Situation und einen Weg. Nennt Jesus sich nicht selber den Weg, die Wahrheit und das Leben? Und er wird nicht lügen. Er wird dich versorgen. Psalm 103, der dir all deine Sünden vergebende, der all deine Krankheiten heilende, der dich aus der Grube erlöst hat und auch in Zukunft erlösen wird. Das steht, dieser Psalm steht so in dieser Zeitform. Er hat es in der Vergangenheit getan, er wird es heute tun und er wird es auch morgen tun. Jesus Christus gestern und heute und morgen in Ewigkeit derselbe. Amen. Hey, ich glaube, wir können gut ins neue Jahr starten. In Gottes Gegenwart eintreten. Mal so ganz bewusst, aber bitte, mach's nicht religiös. Geh wie ein Kind zu seinem Vater. Und sag, Vater, hier bin ich. Und wenn du dann vielleicht endlich nach längerer Zeit mal Zeit gefunden hast, in Gottes Gegenwart zu kommen, und du hast jetzt schon einen ganzen Tag oder zwei oder vielleicht eine Woche, oh, ich hätte gehen sollen, ich wollte ja zu Gott, dann komme nicht und sag, oh Herr, als ich am Dienstag mir vorgenommen hatte, zu dir zu kommen, ist alles schief gegangen. Am Mittwoch ist auch schief gegangen. Du weißt, Herr, dann kam das dazwischen und das und dann musste ich da noch in der Gemeinde helfen und so. Und Herr, dann weißt du, Donnerstag wollte ich kommen. Hey, vertrödel doch nicht so viel Zeit mit Anklage, mit Verdammnis und mit Erklärungen. Sag, Vater, ich bin so froh, dass ich es heute geschafft habe, in deine Gegenwart zu kommen. Ich bin so froh, dass ich heute bei dir sein kann. Der Vater sagt auch, hab dich schon vermisst, hab gewartet. Und vielleicht sagt er manchmal, ich habe deine Umstände gesehen. Ich habe gesehen, da hast du dich auch reinreiten lassen. Aber ich freue mich, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Versteh, wir sind doch nicht unter religiösen Zwängen. Tritt diesen religiösen Zwang in den Hintern und schmeiß ihn raus. Du hast nichts mit Religiosität zu tun. Ich sage immer wieder, als Jesus kam, war Schluss mit Religion. War Schluss mit Religiosität. Das Leben kam ins Dasein. Er ist das Leben. Er ist Zoe. Er ist das Leben. In ihm ist das Leben. Und das Leben ist das Licht der Menschen, nicht der Krampf der Menschen. Nicht die Qual der Menschen, nicht neue religiöse Mühsal der Menschen. In ihm ist das Leben und das Leben ist Licht. Und der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang. Der Herr in Nöten ist er reichlich zu finden. Und ich werde ihn anschauen und er wird auf mein verheultes Gesicht, wird er wieder ein Strahlen hinzaubern. Das ist mein Gott, die auf ihn blicken, die werden strahlen. Amen. Amen. Nimm das mit. Geh da mit rein. Lass uns so reingehen. In den Gebetsgottesdiensten, in den Gottesdiensten, in den Gebetshäusern, in den Hauszellen. Nehmt euch Zeit, Gott anzubeten, aber bitte unreligiös. Ich hasse Religiosität. Ich hasse etwas. Das würde ich mit dem Schwert niederreißen. Okay, aber das brauche ich ja nicht. Ihr macht es ja selber. Mach es so. Du bist nicht zur Religiosität geboren. Du bist zu einem Leben mit deinem Vater geboren. Zu einem glücklichen, versöhnten, freien, fröhlichen Leben. Amen.